Es geht auf Weihnachten zu. Meine Chefs haben uns Pastoren geschrieben, dass wir mehr die Basics, die Grundlage des Glaubens predigen sollen. Und weil ich manchmal mache, was meine Chefs sagen, nicht immer. Wenn ich es immer machen würde, kriege ich Ärger mit der Gemeindeleitung. Die sehe ich jede Woche, meine Chefs nur 2-3 Mal im Jahr. Also will ich mir es ja mit denen nicht verderben. Deswegen will ich das aber heute Morgen machen. Ich will heute Morgen Grundlagen predigen. Es geht auf Weihnachten zu. Und wir leben gerade in der Adventszeit. Wir bereiten uns darauf vor, dass wir am 24.12. Land auf, Land ab Weihnachten feiern werden. Und an Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Und Jesus Christus war eben nicht irgendwer, sondern er war und er ist der Sohn Gottes. Gott wird Mensch. Das ist schon alleine höchst erstaunlich. Wenn wir in die griechische Mythologie schauen, dann gab es da immer wieder Götter, die auf diese Erde kamen. Aber die blieben immer nur in menschlichen Hüllen. Dem Fakt nach waren sie für die Griechen einfach Götter. Bei Jesus Christus ist das ganz anders. Er wird ganz Mensch, mit all dem, was Menschsein ausmacht. Der Herr Jesus ist ja viel in Israel gewandert und in der Regel trug man damals Sandalen. Und wenn der sich dann den Fuß gestoßen hat, was hat er gesagt? Aua, genau. So wie wir auch Aua sagen, wenn wir uns vielleicht wehtun und den Fuß oder sonst was stoßen. Ein Mensch, ein Gott, der Mensch sein will, das ist wirklich außergewöhnlich. Die Fans vom Bundesligaverein Eintracht Frankfurt, die singen Alex Meyer Fußballgott. Und damit wollen sie zum Ausdruck bringen, dass der Alexander Meyer, wer immer das auch glaubt, ein ganz außergewöhnlicher Fußballspieler war. Aber wahrscheinlich ist sogar den Fans von Eintracht Frankfurt bewusst, dass dieser Alex Meyer trotzdem ein Mensch aus Fleisch und Blut war. Was man daran sieht, der hat ja auch einige Torchancen versemmelt und wenn sie den gefoult haben, hat er auch Aua gerufen. Also es ist eigentlich klar, auch wenn man den als Gott bezeichnet, ist er nicht mehr als ein Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und umso erstaunlicher ist es, wenn uns die Bibel sagt, dass hier Gott, ja der einzige Gott überhaupt bereit ist, auf diese Erde zu kommen und Mensch zu werden in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist höchst erstaunlich. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum macht er das? Warum passiert das? Und den Grund dafür finden wir schon ganz am Anfang in der Bibel. Adam und Eva sind gemeinsam im Garten Eden. Und Gott hat gesagt, ihr könnt hier von allen Früchten essen. Alles, was ihr isst, könnt ihr essen. Außer von einem Baum. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Davon dürft ihr nicht essen. Sonst alles. Das ist ja eigentlich schon ein recht großzügiges Angebot. Wenn du alles essen darfst, bis auf einen Baum. Und diesen Baum gab es ja auch nur ein einziges Mal. Und dann kommt die Schlange. Dann kommt der Satan. Und er verführt Adam und Eva und sagt, wie? Wenn ihr da reinbeißt, sterben oder so, Quatsch. Wenn ihr da reinbeißt, dann werdet ihr sein wie Gott. Kennst du das? Kennst du das, dass du sein willst wie Gott? Das kennst du, weil so sind du und ich auf die Welt gekommen. Mit dem Gedanken kommen alle Menschen auf die Welt. Ich bin mein eigener Herr, ich mache, was ich will. Ich lasse mir von niemand reinreden, ich mache das, was ich für richtig halte. Das kennt ihr alle, das kenne ich auch, weil das unser Problem ist. Und wisst ihr was, das ist bis heute so geblieben. Weil wenn es anders wäre, würden wir ja nicht sündigen. Aber auch Christen sündigen. Und Sünde ist nichts anderes als, ich mache, was ich will. Und da redet mir niemand rein. Es bleibt nicht unentdeckt. Gott fordert Konsequenzen ein. Wir lesen das in 1. Mose 3, 21, dass Adam und Eva aus dem Paradies raus müssen. Und ab jetzt wird die Eva, wenn sie Kinder bekommt, Schmerzen haben. Es wird wehtun. Es wird mühsam sein. Und der Adam wird anfangen, Feldarbeit zu betreiben. Und er wird schwitzen dabei. Es wird anstrengend sein. Und es ist nicht garantiert, dass er gute Ernte hat. Es kann sein, er hat mal gar keine oder ganz schlechte Ernte. Und der Grund war, dass Adam und Eva sagten, wir wollen sein wie Gott. Und unser Dilemma ist, dass du und ich auch denken manchmal, ich bin mein eigener Herr, ich mache, was ich will. Wir können so natürlich keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und darum kommt Jesus Christus auf diese Welt. Wir lesen das in Lukas 2, 10 bis 12. Wir kennen diese Verse vielleicht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Viele von euch haben das schon 60, 70 Mal gehört und gelesen. Da kommen Engel nachts auf die Felder vor der Stadt Bethlehem und sagen das diesen Hirten. Und wir feiern Weihnachten. Gott wird Mensch. Und die Adventszeit ist ja praktisch die Vorbereitungszeit darauf, dass wir Weihnachten feiern. Wir wollen uns in der Adventszeit darauf vorbereiten, dass Gott Mensch wird. Aber von was ist eigentlich die Adventszeit geprägt? Das Erste, was wichtig ist, der Herr Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt. Er ist ja das große Geburtstagskind. Und da wir nicht ihn beschenken, beschenken wir die Menschen, die wir lieb haben. Das heißt also, wir müssen in dieser Adventszeit im Regelfall versuchen, irgendwelche Weihnachtsgeschenke kaufen, mit denen wir unseren Lieben was Gutes tun können. Das ist das Erste, was in dieser Adventszeit in der Regel passiert. Das Zweite, du musst natürlich ausreichend Plätzchen backen. Und natürlich nicht nur so viel Plätzchen, wie du brauchst, sondern du brauchst noch ein paar Plätzchen mehr, damit du am Ende irgendwelche wegschmeißen kannst, weil sie trocken geworden sind. Sonst hast du wahrscheinlich zu wenig gebacken. Als Drittes musst du überlegen, was essen wir eigentlich an Heiligabend? Essen wir Bockwurst mit Kartoffelsalat? Essen wir die Weihnachtsgans oder gibt es irgendwas ganz anderes? Dann ist die Frage zu klären, was machen wir eigentlich an den Feiertagen? Wen besuchen wir eigentlich wann? Oder kommen Oma und Opa zum Beispiel an Heiligabend zur Bescherung vorbei? Oder wann machen wir das? Das sind all die Sachen, die uns in dieser Adventszeit beschäftigen. Dann gehen wir vielleicht nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Wer es nicht ganz so riesig braucht, der kann heute Nachmittag nach Werdorf gehen. Heute ist ein Werdorf der Weihnachtsmarkt, gell? Gestern. Oh, dann seid ihr jetzt zu spät. Also dann könnt ihr höchstens auch nach Gießen vielleicht fahren. Ja? Aber Tatsache ist auf jeden Fall, wir besuchen einen Weihnachtsmarkt. Meine Frau und ich, wir waren in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Ein riesiger Weihnachtsmarkt auf verschiedenen Plätzen in dieser Stadt. Ist wirklich schick und schön. Was ist da wichtig? Nun, du kriegst als Erstes da Currywurst mit Pommes. Dann kriegst du da ohne Ende Folienkartoffeln und Langos. Ich weiß nicht, was das ist, aber das wird jetzt heute da unglaublich verkauft. Es ist irgendwas Ausländisches, aber es wird gegessen. So. Die meisten gehen dann hin, dann sind Stände, da trinken sie ihren Glühwein. Wem das natürlich zu joschig ist und in Dortmund dann ist das zu süß, die trinken dann Pilske, ne? Das ist ein paar Stände weiter. Das geht halt dann da auch. Und alle anderen trinken Coca-Cola Zero, weil sie ja in der Weihnachtszeit auch auf die Linie achten müssen. Dann gehst du über diesen Weihnachtsmarkt und dann kaufst du dir vielleicht noch ein kleines Häuschen für dein Weihnachtsdorf, das stellst du in die Vitrine dekorativ, wenn es gut läuft, ist es sogar eins mit Beleuchtung. Und wenn das nicht ist, dann kaufst du dir so einen Schwibbogen, dann gehen die Nachbarn, wenn sie am Haus vorbeigehen, können sie sagen, wow, was haben die für einen tollen Schwibbogen da stehen, der leuchtet wunderbar. Was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Nix, gar nichts. Es hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Der Name Jesus Christus ist auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und es ist ein riesiger Weihnachtsmarkt. Nirgendwo zu finden. Nirgendwo. Der hat damit gar nichts zu tun. Und dabei geht es jedoch um so viel. Hier wird der Heiland geboren. Dieses Wort Heiland, dieses wunderschöne Wort. Ich finde das so toll, weil es so deutlich macht, um was es geht. Wenn du eine Wunde hast und die Wunde ist wieder verheilt, dann heißt das, da ist wieder neue Haut über die Wunde gewachsen. Dann ist der Ursprungszustand wieder hergestellt. Dann sieht es wieder so aus wie vorher. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Welt und was macht der? Der heilt unsere Lebenswunde. Und diese Lebenswunde besteht darin, dass wir sagen, wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen eigentlich machen, was wir wollen. Wir wollen mit diesem Gott eigentlich doch gar nicht groß was zu tun haben. Und aus diesem Grund stirbt Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ist nicht mehr lange hin. An Karfreitag denken wir wieder daran. Aber eins ist auch wichtig. Ohne Weihnachten gibt es keinen Karfreitag. Aber der Herr Jesus, der fängt ja nicht als Erwachsener an. Er kommt als kleines Kind auf diese Welt und das wird dadurch angezeigt, dass den Hirten gesagt wird, ihr werdet finden, dieses Kind in Windeln gewickelt und in der Krippe liegen. Und das heißt, Jesus Christus war ganz Mensch mit all dem, was Menschsein ausmacht. Mit Lachen, mit Weinen, mit Ängsten, mit Hoffen, mit Erfolgen, auch mit Niederlagen. So wie du und ich das auch kennen. Und es ist so wichtig, dass Jesus Christus ganz Mensch war, dass der sein Menschsein nicht aus irgendeinem Leitfaden wusste, so ist der Mensch, sondern der kennt Leben aus der Praxis. Der weiß ganz genau, wie es ist, wenn er weint, weil er selbst geweint hat. Und er weiß, wie es ist, wenn man sich den Bauch hält vor Lachen, weil er selbst gelacht hat. Aber Jesus Christus ist ja nicht nur Mensch. Er ist doch auch Gott. Und er hätte das doch nicht nötig gehabt. Der hätte doch zu seinem himmlischen Vater sagen können, Vater, bei aller Liebe, aber dass die da unten dich ablehnen, das ist deren Problem, das ist nicht meins und ich will es nicht zu meinem machen. Ich will nicht für die sterben. Dann hätte Gott sich einen anderen Weg überlegen müssen. Aber das Problem ist die Liebe, die Jesus Christus zu dir und mir hat, dass er nicht nur bereit ist, Mensch zu werden, sondern dass er bereit ist, für dich und mich zu sterben. Bist du dir dessen bewusst? Dass Jesus nicht nur die vielen tollen Wunder getan hat. Bist du dir dessen bewusst, dass er an so einem Kreuz hing, um für dich zu sterben, nicht für andere. Es geht um dich. Aber da ist die Liebe, die er zu dir hat. Diese unendliche Liebe, dass du es ihm wert bist. Und wenn du der einzige Mensch auf diesem Erdball wärst, dann wäre er bereit für dich zu sterben, weil du es ihm wert bist. So sehr bist du geliebt. Und Jesus kommt in diese Welt, er wird geboren wie Milliarden Kinder vor ihm und wie Milliarden Kinder nach ihm. Und er ist aber nicht zu Hause in Nazareth, wo seine Eltern herkommen, sondern er ist mit Maria und Josef unterwegs wegen der Volkszählung in Bethlehem. Der Josef war Bauhandwerker, der hätte seinem Sohn doch bestimmt ein schönes Bettchen gebaut. Aber das hat er nicht. Das erste, wo er drin liegt, ist eine Holzkrippe. Und er liegt nicht auf einer schönen Kaltschaummatratze wie du und ich, sondern der liegt auf Stroh. Und Stroh hat die unangenehme Angewohnheit, das piekst auch noch. Ich glaube nicht, dass das ideale Bettchen für ein Kind ist. Also ich weiß nicht, ob ihr auf den Trichter gekommen wärt, eure Kinder mal schön auf Stroh zu betten. Wahrscheinlich habt ihr sie doch auch auf eine Matratze gelegt. Und ich bin mir über eins im Klaren, wenn die Geburt von Jesus Christus von irgendwelchen Menschen arrangiert worden wäre, dann wäre er irgendwo zu Hause geboren worden. Die Krankenhäuser waren damals noch nicht erfunden. Dann wäre er irgendwo zu Hause geboren worden. Und heute ist es ja so, dass du als Eltern den Kreißsaal, wo du dein Baby entbinden willst, vorher besichtigen kannst. Und jetzt stell dir vor, Mama und Papa kommen, als zum ersten Mal Mama und Papa werden irgendwo in so einen Kreißsaal rein und es stinkt nach Vieh. Es ist dreckig, es ist zugig. Was würden Mama und Papa sagen? Die würden sagen, hier kommt mein Sohn nicht zur Welt. Hier sind unmögliche Zustände. Aber der Sohn Gottes, der liegt in der Futterkrippe, wo sonst die Esel ihr Essen rausgekriegt haben. Auf Heu und auf Stroh. Für den ist es gut genug. Für den Sohn Gottes reicht es aus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was sagt uns denn die Bibel? Wer wird hier geboren? Es ist Christus, der Herr. Ich habe so gedacht, wenn der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz den französischen Präsidenten Macron empfängt, was passiert dann? Dann spielt wahrscheinlich das Heeresmusikkorps die französische Nationalhymne, die Marseillaise, und dann schreiten die beiden Herren die Ehrenformation ab und abends gibt es Leckeres zu essen. Und wahrscheinlich nicht Currywurst von Konopke, sondern irgendwas anderes. Es wird was Leckeres sein. Warum? Weil man diesem Präsidenten zeigen will, Monsieur Macron, Sie sind ein ganz besonderer Gast. Sie sind etwas ganz Besonderes. Und hier kommt der Sohn Gottes auf die Welt. Und die ersten, die darüber informiert werden, sind ein paar Hirten auf den Feldern vor Bethlehem. Und das sind auch die ersten Besucher. Ob die sich vielleicht vorher noch mit Parfüm ein bisschen eingedieselt haben, bevor die zum Kind gegangen sind? Danach kommen noch so ein paar Zeichendeuter aus dem Orient. Zugegeben, die haben das Kind reich beschenkt, aber das ist es mit der ganzen Erde. Hier kommt der Sohn Gottes auf die Welt und da ist nichts mit Ehre. Als erstes kommen Schafhirten. Und der Herr Jesus bleibt nicht bei deinem kleinen Kind stehen, er wird ein erwachsener Mann. Er sammelt 12 Jünger um sich und zieht mit denen und anderen, die an ihn glauben, durch Israel. Und er tut Wunder, er macht Todkranke wieder gesund, ja, er macht sogar Tote wieder lebendig. Und das Ergebnis ist, er wird ans Kreuz genagelt. Aber es bleibt nicht dabei. 3 Tage später steht er von den Toten auf und er lebt auch heute noch und jetzt ist er im Himmel und er verwendet sich für uns, für dich und mich. Und jetzt lasst uns doch bitte mal daran denken, dass wir jetzt in der Adventszeit leben. Wir bereiten uns darauf vor, dass dieses Ereignis, was ich euch gerade geschildert habe, eintrifft, dass der Sohn Gottes Mensch wird. Geschenke für Weihnachten kaufen, Plätzchen backen, Weihnachtsmärkte besuchen, das ist alles in Ordnung. Da hat ja niemand was dagegen. Aber wir sollten uns vielleicht wieder neu vor Augen führen, wer hier kommt. Wir bereiten uns darauf vor, dass der Heiland kommt, dass der Retter kommt. Und er kommt nicht, um irgendwen zu retten, er kommt, um dich zu retten. Es geht um dich an Weihnachten. Es geht nicht um irgendwelche anderen. Es geht an Weihnachten nur um dich ganz persönlich. Wir bereiten uns darauf vor, dass die höchste Autorität dieses Universums, diese Erde betritt. Zugegeben, er wird wiederkommen, dann ist er immer noch die höchste Autorität. Niemals vorher, niemals nachher war irgendeine Persönlichkeit auf dieser Welt, diesem Ansatz mit ihm hätte aufnehmen können, im Blick auf die Bedeutung. Und unsere Vorbereitung darauf besteht darin, dass wir Plätzchen backen, Weihnachtsmärkte besuchen, einen Tannenbaum aufstellen, unser Haus dekorieren, was alles schön ist. Reden wir auch immer noch, wir haben so viel Stress in der Weihnachtszeit, wir haben so viel zu tun. Wieso eigentlich? Wieso hast du eigentlich in der Weihnachtszeit oder Adventszeit mehr zu tun als im anderen Jahr? Stimmt das eigentlich? Oder machst du dir nur mehr Arbeit, weil die ganzen Äußerlichkeiten so wichtig sind? Vielleicht ist es sinnvoll, diese Adventszeit wieder mal ganz neu zu nutzen. Adventszeit und jetzt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Steht in Psalm 46, 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Vielleicht ist es mal neu eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Stille zu haben und mal über das eigene Leben nachzudenken. Einfach mal mit Gott über mein eigenes Leben zu reden. Vielleicht Gott mal die Frage zu stellen, Herr, wie siehst du eigentlich jetzt mein Leben? Wie siehst du das, was ich mache und was ich lasse? Wie schätzt du das gerade ein? Und dazu ist es nicht notwendig, Gott ständig was zu erzählen und sagen, guck mal, Herr, was ich alles mache, sondern dazu ist es notwendig, einfach stille zu werden und Gottes Geist zu uns reden zu lassen. Dass der uns mal sagen kann, was der von unserem Leben denkt. Weil multitaskingfähig sind wir doch da nicht, dass wir gleichzeitig zuhören können, was Gott uns sagen hat und gleichzeitig ihm alles erzählen, was doch so wichtig ist und was wir alles machen. Einfach mal Stille aushalten. Stille aushalten. Das ist nicht leicht. Du könntest auch zum Beispiel wieder mal irgendeinen adventlichen Text lesen. Jesaja 9 zum Beispiel. Ich lese euch da mal ein paar Verse vor. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel und du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn einhergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ich behaupte jetzt mal, dass 80% von euch mindestens schon mal eine Predigt zu diesem Thema gehört haben, zu diesem Text gehört haben. Und ich behaupte, ich habe selbst schon über diesen Text gepredigt, also ich behaupte es nur, ich weiß es, ich kann es nachweisen. Aber ich weiß heute nicht mehr exakt, was ich damals gepredigt habe, weil da noch 20, 30, 40 andere Predigten dazwischen lagen. Hast du schon mal Gott die Frage gestellt, was dieser Text, den du jetzt gerade von mir gehört hast, was der mit dir und deinem Leben zu tun hat? Man ist ja schön, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, er heißt Wunderrat, Gott hält ewig, Vater, Friedefürst. Was heißt denn das für dein Leben? Das ist doch interessant. Das zu hören, so ein Text, ist nett. Aber was bedeutet das für dein Leben? Was will Gott dir damit sagen? Weil wenn er das in seinem Wort sagt, dann hat er doch dir was damit zu sagen, weil es für dich gut ist und wichtig ist. Frag doch einfach mal Gott, was hast du mir zu sagen, wenn ich Lukas 1 lese, die ganze Geschichte da mit Johannes? Was heißt denn das für mich? Was hat ein Advent mit mir, mit meinem Leben zu tun? Wir könnten auch diese Zeit zum Beispiel neu zur Reflexion nutzen und uns die Frage stellen, wie sieht denn meine Beziehung zu dem Herrn Jesus aus? Die von euch, die letzte Woche im Gottesdienst waren, werden jetzt sagen, das hast du uns letzte Woche auch schon gesagt. Richtig, ihr habt recht, ich habe es euch letzte Woche auch schon gesagt und ich werde es euch nächste Woche auch nochmal sagen. Warum? Weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass wir den Herrn Jesus fragen, wie siehst du meine Beziehung zu dir? Wie sieht die eigentlich aus? Was freut mich an dieser Beziehung? Was ist das, was diese Beziehung ausmacht? Was stärkt mich an dieser Beziehung? Das ist wichtig. Es geht um deine Beziehung zu Jesus Christus. Es geht um deine Beziehung zu dem Retter dieser Welt. Es geht um deine Beziehung zu dem, der gekommen ist, um dich von Sünde und Tod zu retten. Um die Beziehung zu ihm. Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, kann das deine Beziehung nochmal ganz neu verändern. Was eine weitere Möglichkeit wäre in dieser Adventszeit, wo ihr ja auch normalerweise viel Zeit zu Hause verbringt, euch vielleicht die Frage zu stellen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und jetzt nicht dankbar im Sinne von, ich bin dankbar, dass der Herr Jesus für mich gestorben ist und mich erlöst hat, das alles auch, ja. Aber wofür bist du dankbar im Alltag? Denk doch mal drüber nach, wo hast du den Herrn Jesus eigentlich persönlich in deinem Leben erlebt? Wo hast denn du erlebt, dass der in dein Leben eingreift, dass er dir Gutes tut, dass er dich beschützt, dass er dich hält, dass er dich hindurchträgt? Wo hast du Jesus erlebt? Weil das Entscheidende ist doch dann, wenn du dir das vor Augen führst, dann führt dich das zum einen in die Dankbarkeit, aber zum anderen wird dein Vertrauen in Jesus Christus doch viel mehr gestärkt, weil du merkst, dieser Jesus ist real, der lebt, der ist lebendig und der greift in mein Leben ein, so unbedeutend das für den Rest der Welt sein mag, aber er kümmert sich um mein Leben. Ich hab letztens meinen Sohn zur Schule gefahren und bin um eine Kurve gebogen und da war eine Ampel hinter dieser Kurve und da ist irgend so ein Vollpfosten ausgeschert an der roten Ampel vorbeigefahren und kam direkt auf mich zugefahren. Wenn ich 2 Sekunden früher da gefahren wäre, dann wären wir frontal aufeinander gekracht. Also ich durfte fahren, der hätte stehen bleiben müssen. Und ich habe so gedacht, danke Herr Jesus. Es hätte was Fürchterliches passieren können. Vielleicht wäre der tot gewesen, vielleicht wäre ich tot gewesen. Aber du hast mich davor beschützt und bewahrt. Und das war kein Zufall. Das war kein Zufall, dass ich langsamer gefahren bin, sondern es war Jesus, der das gemacht hat. Ich glaube nicht an Zufälle in diesem Leben. Und wenn du über dein Leben nachdenkst, dann wirst du auch so Momente erleben, wo du merkst, Mensch, ja, da hat Jesus in meinem Leben eingegriffen. Wir können aber auch ganz praktisch etwas tun als nächstes. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Und so kann ich mir die Frage stellen, wie kann ich vielleicht jemand anderes auch in dieser Adventszeit was Gutes tun. Vielleicht durch einen Anruf, dass ich nur mal frage, wie geht's? Vielleicht, dass ich sage, pass mal auf, ich will einkaufen fahren, soll ich dich mitnehmen? Ich kann dir beim Fahren helfen, ich kann dich fahren, kann dich hin und zurück bringen. Man kann mit so vielen Kleinigkeiten anderen Menschen Gutes tun. Der Haken ist nur, ich muss es auch tun. Und jetzt habe ich noch einen Gedanken und der, also die Jugendlichen oder jüngeren Menschen würden sagen, es ist voll krass. Ja? Das ist richtig krass, was ich jetzt sage. Und zwar einen ganzen Tag ohne Handy. Jetzt fällt bei manchen schon der Vorhang. Ja? Einen ganzen Tag ohne Handy, ohne Musik, ohne Fernseher, ohne Telefon. Einfach einen ganzen Tag nur mit Gebet, mit Bibellesen und mit mal nachdenken über mein eigenes Leben und mit Ruhe und vielleicht mit einem Spaziergang. Ich bin mir im Klaren darüber, dass die wenigsten von euch das machen werden. Aber wenn ihr es macht, werdet ihr erfahren, wie gut genau das tut. Mal Stille auszuhalten. Nicht irgendwelches Tamtam, auch keine Musik hören. Auch das nicht, einfach mal Stille. Schaffst du das eigentlich? Und ich will jetzt, muss ja nicht gleich ein ganzer Tag sein. Wie wäre es mit einem halben Tag? Vielleicht schaffst du das dann eher. Mal auf alles zu verzichten und Ruhe zuzulassen. Und dich mit deinem Leben auseinanderzusetzen. Und vielleicht mal den Herrn Jesus in diese Stille hineinfragen: Herr Jesus, wie sieht es eigentlich mit meinem Leben aus? Wie geht es weiter mit meinem Leben? Was hast denn du mit mir vielleicht noch vor? Versucht's wenigstens mal. Was ich euch hier rate, das ist ja nicht gut für andere, es ist gut für euer Leben. Euch tut die Stille gut. Euch tut's gut, zur Ruhe zu kommen. Euch tut's gut, mal nichts zu machen. Aber ich glaube sogar, viele Menschen haben Angst davor. Angst vor Stille. Weil sie sich dann wirklich mit sich selbst beschäftigen müssten und nicht mit anderen Menschen. Denkt einfach mal drüber nach. Die größte Herausforderung hierbei ist einfach nur die, ich muss es machen. Das ist die Herausforderung. Nicht es nicht zu können, es ist die Herausforderung, es zu machen. Das ist die Schwierigkeit. Es geht auf Weihnachten zu. Adventszeit heißt, wir erwarten, dass wir in wenigen Tagen Heiligabend und damit Weihnachten feiern. Wir bereiten uns auf die Geburtstagsfeier von Jesus Christus vor. Wir bereiten uns auf ein Fest zur Ehren des Sohnes Gottes vor. Und das Traurige dabei ist, oft spielt der in dieser Festplanung nur ganz wenig Rolle. Oft sind es viele Äußerlichkeiten, die uns bestimmen und die uns so wichtig werden. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, uns ganz neu auf ihn zu besinnen. Und vielleicht mal wirklich ganz bewusst das Lukas-Evangelium aufschlagen und nachzulesen, was hat Gott mir eigentlich zu sagen? Es geht doch um dich dabei, es geht um dein Leben, weil Gott dir begegnen will und dir Gutes tun will. Und darum lasst uns wirklich ganz neu auf Jesus Christus besinnen. Auf den Retter, der gekommen ist, um deine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. wieder ins Reine zu bringen. Und dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Respekt. Und deshalb vergiss im Advent deinen Retter nicht, weil um den geht's. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dich uns genaht hast und dass du sogar bereit warst, für uns zu sterben, weil dann, wenn wir an dich glauben, dann schenkst du uns im Glauben an das Opfer, das du gebracht hast, ewiges Leben. Und das bedeutet, dass wir wieder freien Zugang zum Vater haben. Das ist ein unglaubliches Geschenk und wir könnten uns das selbst unmöglich verdienen, aber du willst uns damit beschenken und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese Adventszeit auch dazu nutzt, um zu uns ganz persönlich zu sprechen und zu reden, um unsere Herzen anzurühren, einfach um uns zu begegnen und um uns auch Gutes zu tun. Herr, wir brauchen die Begegnung mit dir, wir brauchen das jeden Tag aufs Neue. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns Mut und Zeit schenkst, uns diese Zeit für dich ganz bewusst zu nehmen, weil es eine Zeit ist, die für uns in unser Leben gut und wichtig ist. Amen. Wir hören jetzt auf ein Vortragsstück.